Markus Söder hat schon mal ein Schäfchen ins Trockene gebracht, die Mütterrente. Deswegen wird die Stromsteuer für alle, nicht für alle gesenkt. Auch das Rentenpaket aller SPD kommt, obwohl es viele Milliarden verschlingt, Geld, das gar nicht vorhanden ist, was immer mehr Koalitionären dämmert. Der Fluch der bösen Wahlkampftat. Willkommen in der Realität. Welche Wahlversprechen sind noch haltbar? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Sabine Kropp ist bei uns, Professorin am Otto-Suhr-Institut, also Professorin für das politische System der Bundesrepublik am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Sonja Alvarez ist stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros der Wirtschaftswoche. Michael Bröker, Chefredakteur von Table Briefings, das ist eine digitale Medienplattform, wird hier auch von Berlin aus gesteuert. Und Lukas Scholle ist ebenfalls Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Sörplus. Ja, Frage eigentlich an Sie alle. Welche Signale sind denn da von dem Koalitionsausschuss ausgegangen? Vielleicht könnten wir auch diese Signale, diese ganz möglicherweise ganz unterschiedlichen, auch mal hier sammeln.
Ja, ich würde sagen, es sind erstmal keine guten Signale von diesem Koalitionsausschuss ausgegangen. Das war ja eigentlich so eine erste große Bewährungsprobe jetzt für die Koalition. Wir sind jetzt 58 Tage eben in dieser Regierung und wir haben vergangene Woche ja einen aufkeimenden Streit gesehen, der eben von Unionsseite eben mit Blick auf die Stromsteuer gekommen ist. Da war jetzt die Erwartung, dass man da doch gestern Abend in der recht langen Sitzung, ging ja bis fast in die Nacht, eine Lösung findet. Das ist nicht gelungen. Stattdessen verteilt man weiter Wahlkampfgeschenke wie die Mütterrente, was das aus meiner Sicht ein falsches Signal ist mit Blick auf den Wirtschaftsstandort.
Welche gibt es denn noch? Welche Signale?
Ich würde sagen, besonders verwunderlich war es nicht, dass genau so etwas passieren würde, wenn man sich die Wahlkampfversprechen aus dem Wahlkampf betrachtet. Also es waren ja unglaubliche Summen, die in den Raum gestellt worden sind. Das ist das Ankommen in der Realität. Und wenn man vorausschaut, ist es auch die noch nicht besonders professionelle Kommunikation und Koordination, glaube ich, in beiden Parteien, vor allem in der Union, hat man das gesehen in den vergangenen Tagen. Da wird man wohl noch einiges dazulernen müssen.
Dann nehme ich das Stichwort Kommunikation mal auf, Michael Bröker. Der erste Teil, ich glaube, das ist sogar der überwiegende Teil dieses Koalitionsausschusses, hat sich mit interner Kommunikation beschäftigt, nämlich derjenigen im Vorfeld dieses Koalitionsausschusses. Ampel, ich höre dir trapsen. Was ist da zu sagen?
Ich finde den Vergleich zur Ampel jetzt noch zu früh und wirklich zu hart. Aber ein Teilnehmer des Koalitionsausschusses sagte mir gestern, wir hatten erst mal ein Therapiegespräch in eigener Sache zu liefern. Wer hat was, warum nicht gemeinschaftlich kommuniziert? Warum wurde Markus Söder nicht rechtzeitig informiert? Wer hat da was falsch gemacht? Also die haben erst mal ein paar Stunden darüber geredet, wie man künftig reden möchte mit der Öffentlichkeit und intern. Und trotzdem bleibt es dabei. Am Ende entscheidet diese Koalition Spezialinteressen, Lieblingsprojekte vor einer allgemeinen Entlastung der breiten Mitte. Und das macht mir Sorge.
Es muss ja eine sehr ermüdende Gruppentherapie gewesen sein, denn am Ende hat man sich bei der Stromsteuer ja nicht geeinigt. Ich habe die Meldungen und Analysen alle vorher gelesen vom Koalitionsausschuss. Da waren sich die meisten Beobachterinnen und Beobachter ja einig, die finden irgendwo diese 5,4 Milliarden Euro, haben sie nicht.
Haben sie nicht gefunden und haben sie auch keine Anstalten gemacht, dass quasi perspektivisch sicher in Aussicht zu stellen, was sie ja zum Beispiel bei der Körperschaftssteuersenkung ja gemacht haben. Da hatten sie auch nicht das Geld für, aber haben gesagt, stückchenweise ab 28 wird gesenkt. Und dieser Prozess ist ja jetzt schon abgeschlossen, gesetzlich. Das heißt, auch vom Prozedere her, jetzt wo wir über Entlastungen für die Menschen sprechen, sind die Milliarden, 25 Milliarden sind es ungefähr auf voller Jahresleistung bei den 5% für die Unternehmen und deren Eigentümer schon abgeschlossen. Also die großen Milliardenentlastungen sind schon abgeschlossen, während wir jetzt über die Milliardenentlastungen für die Menschen erst diskutieren und ins Machen kommen, was natürlich auch ein Symbol ist.
Also man braucht ja dieses Geld und das ist im Moment nicht da. Also wird jetzt nach Kassenlage entschieden. Vielleicht noch mal ganz kurz sagen, die Senkung gibt es ja bereits für Betriebe und Land- und produzierendes Gewerbe und Land- und Forstwirtschaft. Das wird jetzt verstetigt, aber leer ausgeht der Rest der Wirtschaft plus die Privathaushalte. Also nach Kassenlage. Naja, wenn ich dann so höre, wenn mal Geld da ist, wenn man in die Kasse guckt, wo gerne die Lehre ist, könnte das noch ziemlich lange dauern mit der Entlastung.
Ja, aber ich meine, man hätte ja gestern tatsächlich einen Kompromiss finden können, nämlich mit Blick auf die Mutterrente. Sie haben es eingangs erwähnt, dass Markus Söder da seine Schäfchen ins Trockene gebracht hat. Das sind 5 Milliarden Euro, die die Mütterrente 3 kosten wird. Es gibt ja schon die Mütterrente 1 und 2. Und die sollte eigentlich ursprünglich was versprechen ab 2026 kommen. Dann sagt die Rentenversicherung, sie kann erst ab 2028 kommen. Nun soll sie doch ab 2027 kommen. Und das sind eben die 5 Milliarden Euro, die man ja fast genau gebraucht hätte, um eben die Stromsteuer für alle zu senken.
Also Markus Söder ist eine coole Socke. Der hat am Anfang gesagt, Unverschämtheit, dass jetzt die Privathaushalte nicht auch noch entlastet werden mit der Stromsteuersenkung. Aber ich könnte mich da erkenntlich zeigen, wenn ihr mein Lieblingsprojekt Mütterrente umsetzt. Genau das ist passiert, das wird jetzt sogar ein Jahr vorgezogen. Beziehungsweise, wenn es technisch nicht möglich ist, sie 2027 auszuzahlen, wird zurückwirkend ausbezahlt. Also da hat es ja offensichtlich funktioniert. Ja,
immer wenn Friedrich Merz und Lars Klingbeil in einem Raum sind, geht Markus Söder offenbar als Gewinner wieder raus. Das ist jetzt schon mehrfach passiert. Und er macht das natürlich auch geschickt. Ist erst nicht beteiligt und zeigt sich dann gönnerhaft und sagt, na gut, dann lassen wir es mit der Stromsteuersenkung. Aber dafür kriege ich mein Projekt. Und ich muss auch wirklich mal dieses Argument, und Sonja, du hast es gemacht, mal auseinandernehmen, dass er immer sagt, das ist eine Gerechtigkeitslücke. Das ist es einfach nicht. Das ist eine Spezialinteresse von Müttern, die teilweise sagen, ich brauche das gar nicht. Ich hätte lieber Investitionen in die Bildung meiner Kinder. 20 Euro. Und wenn man mal die Mütter fragt, auch meine Mutter, die sagt, nee, also lieber hätte ich da das Geld in die Kinderbildung gegeben oder in Umweltschutz oder was auch immer. Jedenfalls brauchen die das nicht. Das ist Gießkanne. Das ist völlig unnötig. Und insofern, die hätten natürlich diese Gelder finden können. Es gab auch andere. Dienstwagenprivileg wurde diskutiert, die Rüstungszinsen doch auch von der Schuldenregel rauszunehmen. Das wurde über den KTF noch mal diskutiert, über die Wärmepumpenförderung. Und alles Mögliche wurde auf den Tisch gelegt. Und man einigte sich nicht. Und das ist eigentlich das Thema. Die beiden kommen von unterschiedlichen Planeten. Das ist und bleibt die Wahrheit dieser schwarz-roten Koalition. Und dann haben Merz und Klingbeil zum Schluss gesagt, okay, wenn wir uns nicht einigen, wieso bleiben wir nicht einfach bei unserem Plan?
Jetzt würde ich sagen, Sie hätten eigentlich beim Blick in die Kasse wissen müssen, dass das Geld nicht da ist. Warum versprechen Sie es erst, wenn Sie das Versprechen brechen müssen? Jetzt haben Sie ja einen ganz klugen Schachzug gemacht. Sie haben nämlich ein Wort in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Finanzierungsvorbehalt, der gilt offensichtlich nicht für die Mütterrente, aber für vieles andere. Vertrauensbildende Maßnahme war das nicht.
Also der Erfolg der CSU liegt natürlich an ihrer Situation innerhalb der Koalition und innerhalb der Fraktionsgemeinschaft. Sie kann sich eigentlich immer sehr gut durchsetzen und die Sonderinteressen realisieren, auch auf Kosten der anderen Koalitionspartner. Also deswegen ist es eigentlich auch nicht so sehr verwunderlich, dass die Mütterrente kommt, auch wenn das von der Sache her, ja, ich teile Ihre Einschätzung. Aber
ich wollte nur sagen, dass die CSU ja auch noch eine zweite wirtschaftspolitische Sünde reingedrückt hat, nämlich mit der Senkung der Gastrosteuer, die dann ja ab 2026 kommen soll. Auch das sind ja fast 5 Milliarden Euro. Das sind dann ja ab 2027 10 Milliarden Euro, die dann zusätzlich ja bezahlt werden müssen, die aber überhaupt nicht auf den Standort Deutschland und auf die Wettbewerbsfähigkeit einzahlen. Also wir werden bestimmt nicht zukunftssicherer, wenn wir künftig günstiger Schnitzel essen können.
Es wird ja nicht weitergereicht an die Kunden. Ja. Es ist einfach schon immer so gewesen und jede ökonomische Statistik sagt das. Die nehmen das natürlich, vielleicht stabilisiert das auch den einen oder anderen Gastronomen, kann ja sein, aber es ist nicht so, als wenn die Verbraucher plötzlich weniger zahlen.
Ich möchte noch ganz kurz einen Punkt machen zu dem Thema Gießkanne, denn da hast du natürlich absolut recht, Michael, weil bei den Müttern oder bei den Rentnerinnen, die dann eben wirklich bedürftig sind, bei denen wird es dann ja 1:1 auf die Sozialleistung dann angerechnet und dann abgezogen. Also denen bringt es dann überhaupt nichts.
Konsequenterweise müsste man die Kinder los dann mehr bezahlen lassen. Wenn man wirklich der Meinung ist, die Mütter mit vielen Kindern vor 92 müssten, ja, dann müsstest du konsequenter sein, die Kinderlosen müssen drauf bezahlen. Das wäre eine Rentenreform. Aber das, was da als große Rentenreform bezeichnet wird in dem Papier, ist natürlich keine.
Also nochmal, dass diese 20 Euro, die jetzt noch dazukommen als Mütterrente, werden den Müttern, die von der Grundsicherung leben, wieder abgezogen von dieser Grundsicherung. Also die haben überhaupt nichts davon. Jetzt werden die, Herr Scholle, ja die Bürger doch entlastet, sagt zumindest der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn. Bei den Netzentgelten übernimmt das der Staat. Die Gasumlage, von der auch sehr viele betroffen sind, das muss ich auch sagen, die fällt dann auch weg. Also ein Teil dieser CO2-Bepreisung wird ja tatsächlich wieder zurückgegeben. Ist vielleicht auch die Erwartungshaltung bei den Menschen zu hoch?
Würde ich nicht sagen, gemessen an den Versprechungen, die gemacht wurden, weil das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt bei der Gasspeicherumlage ist man natürlich dann, wenn man guckt, wer zahlt sie und wer profitiert jetzt von der Entlastung, ist natürlich so, dass jetzt dann auch jene, die halt erneuerbare Energien nutzen, dass dann betroffen sind, in dem Sinne, dass es halt nicht auf einer Gerechtigkeitsebene ganz ähnlich ist wie eine Stromsteuersenkung, die halt dann vor allem erneuerbare Energien und Strom halt günstiger macht. Ich würde vor allem sagen, dass halt, wenn die Politik ankündigt, Entlastung ankündigt und sie dann zurückzieht, dass es natürlich dann keine vertrauensbildende Maßnahme ist. Noch schlimmer ist natürlich, wenn man Belastungen ankündigt, wie die ursprüngliche Gasumlage oder das Heizungsgesetz, je nachdem, wie das dann halt konkret aussieht. Aber wenn das erstmal als Belastung wirkt, ist das natürlich etwas anderes. Aber wenn jetzt auch Entlastungen, die angekündigt werden, nicht umgesetzt werden, sehe ich nicht wieder quasi die beiden regierungstragenden Parteien, SPD und CDU, da jetzt Vertrauen zurückgewinnen wollen oder weniger Vertrauen verlieren wollen. Das ist natürlich jetzt dann die offene Frage.
Interessant ist ja auch die Systematik, mit der das begründet worden ist. Wer jetzt von einer Senkung der Stromsteuer profitiert, und zwar wegen des Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen. Beim produzierenden Gewerbe kann ich das nachvollziehen, aber in der Land- und Forstwirtschaft, wo ja relativ wenig Menschen arbeiten, wo auch die Produktivkraft eher nicht so stark ist, drücke ich mir mal vorsichtig aus. Das war irgendwie ein komisches Argument gewesen, dass ausgerechnet diese Sektoren sind, die man wegen Wirtschaftswachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen.
Ja, man muss ja aber sagen, die gehören auch erweitert und zum energieintensiven Bereich, Land- und Forstwirtschaft, genau wie das produzierende Gewerbe. Also es ist, Lars Klingbeil hat etwas gemacht, was eigentlich überraschend ist für einen Sozialdemokrat. Er sagt, ich will die Wirtschaft stützen, vergesse dabei aber die ganz kleinen Gewerblichen, auch die Selbstständigen, die privaten, die kleinen Betriebe. Und er geht in die energieintensive, in die produzierenden Bereiche rein. 600.000 Unternehmen werden entlastet dadurch, ist in Ordnung. Die Netzentgelte sind auch tatsächlich der relevante Faktor bei den Abgaben, muss man fairerweise auch mal sagen. Nur, wenn ich die gesamte breite Masse der Mitte entlasten will, und das hat er ja immer versprochen, die arbeitende Mitte, dann muss ich allmählich mal anfangen, mir zu überlegen, wie kriege ich die Sozialversicherungsbeiträge runter, wie kriege ich die Steuern in diesem Bereich runter. Es muss gar nicht die Stromsteuer sein, aber bei diesem sozialdemokratischen Vizekanzler vermisse ich die Priorisierung auf die arbeitende Mitte, anstatt Spezialinteressen in der Wirtschaft zu bedienen.
Genau, das daran möchte ich direkt anschließen, weil genau ein Spezialinteresse wurde ja schon durch die Körperschaftssteuersenkung ganz direkt bedient, indem jetzt 18 Milliarden Euro für das oberste 1% durch diese Senkung, wenn sie dann voll umgesetzt wird, realisiert wird. Bei der Mütterrente und bei der Stromsteuersenkung ist es relativ ähnlich, die Entlastungswirkung, dass die unteren 90%, ungefähr 90% der Entlastung davon bekommen. Bei der Körperschaftssteuersenkung bekommt das oberste 1%.
Ja, aber das Körperschaftssteuer ist ja vor allen Dingen wegen der Wettbewerbsfähigkeit vielleicht nicht unwichtig.
Ja, also das möchte ich auch gleich aufgreifen. Es ist dringend notwendig und eigentlich viel zu spät, dass diese Körperschaftssteuersenkung dann ab 2028 um 1% gesenkt wird. Ich meine, Deutschland ist ja in einer Sache spitze, nämlich in dem Steuersatz für die Unternehmen. Wir befinden uns in einem internationalen Wettbewerb und wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, wenn wir Investitionen anziehen wollen, das ist ja ein ganz großes Thema für den Standort Deutschland. Im Moment verlieren wir jede Woche 2 Milliarden Euro an Investitionen. Die fließen ab, die sollten mal reinfließen. Und dazu ist eben diese Körperschaftssteuersenkung ein ganz wichtiges Signal. Wir haben jetzt erstmal die Superabschreibung. Das ist ein erster Schritt, ja, wenn er denn dann beschlossen wird am kommenden Freitag in der Bundesratssitzung. Aber das reicht nicht und deswegen müsste es eigentlich noch früher kommen.
Aber die Körperschaftssteuersenkung, das ist wissenschaftlich schon eigentlich relativ überholt, muss man sagen. Weil es gab etliche Studien, zum Beispiel Sebastian Gechert und Philipp Heimberger haben eine Metastudie gemacht, wo sie 42 Studien zur Körperschaftssteuersenkung als Metastudie analysiert haben. Über 400 Schätzungen, die dem zugrunde liegen. Und kam heraus, dass eine Senkung um 10% 0,2% Wachstum hervorbringt. Also die Wirkung, wenn man da noch ein paar Sachen rausberechnet, die verzerrend sind, quasi gar nicht messbar ist. Da ist tatsächlich dann...
Da gibt es natürlich zig Studien, die das Gegenteil
sagen. Aber das ist ja eine Metastudie, die halt... Alle,
es kommt trotzdem noch an, welche Annahmen werden gemacht. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung, das sind ja auch Ökonomen, die sind auch relativ klug, finde ich, und die sagen das Gegenteil.
Ja.
Die sagen, dass eine Körperschaftssteuersenkung dringend notwendig und richtig ist, aber natürlich nicht das alleinige Rezept zum Wiedererstarken des Standorts, das ist auch klar. Aber dass sie richtig ist, sagen alle Ökonomen in diesem Land, die ich kenne.
Das wissen wir ja. Da müssen wir mal eine repräsentative Umfrage machen. Ich glaube, dass das...
Aber wir sehen das nächste Mal mit, Herr Scholle, dann
sehen wir hier aus. Aber noch einen Punkt dazu, weil wir sehen es ja, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die stimmen ja durchaus schon mit den Füßen ab, nämlich sie investieren in Polen etwa, wo eben die Körperschaftssteuer deutlich niedriger liegt, in manchen Gebieten bei 9%. Ja? Miele, ein großes Familienunternehmen, fest verwurzelt hier, verlagert eben Produktion nach Polen. Und da gehen dann auch die Arbeitsplätze hin.
Ob das jetzt an der Körperschaftssteuer liegt oder an den Produktionskosten, da ist es, glaube ich, eher an den Produktionskosten dann ausschlaggebend und nicht an der Körperschaftssteuer. Aber
es ist nie nur eine Maßnahme.
Genau, natürlich. Aber das ist ja die Maßnahme, für die am meisten Geld dann aufgewendet wird.
Für die Abschreibung wurde jetzt am meisten Geld.
Ja, genau, aber wenn die Körperschaftssteuersenkung, die wird ja dann dauerhaft stattfinden oder ist ja dann dauerhaft gesenkt, kostet jedes Jahr 25 Milliarden
Euro. Vorher kommen andere Maßnahmen, Gastrosteuer, Mütterrente.
Genau, klar.
Also die Körperschaftssteuer ist ganz am Ende dieser Legislatur. Also
genau, aber ist ja jetzt schon eingebucht sozusagen.
Und, diese Ausgaben, sind natürlich auch die Frage, werden sie sinnvoll ausgegeben, also investiert oder werden sie konsumiert? Hier haben sich jetzt gerade die weiß-blauen Lobbyisten vorgeknöpft. Da gibt es aber auch natürlich noch eine andere Ausgabe, die Wirtschaftswachstum möglicherweise behindert, die aber vor allem die Kasse massiv belastet, nämlich die Rentenreform. Da gehört die Mütterrente auch dazu, aber eben die Festlegung auf die sogenannte Haltlinie von 48% der Durchschnittsrente gegenüber dem letzten Aktivlohn plus eine Frühstartrente, also das heißt, dass eingezahlt wird für junge Menschen, damit sie sich also eine Altersversorgung aufbauen können, und die Aktivrente, also wer in den Ruhestand geht, hat 2000 Euro steuerfrei, sehr lukrativ, kostet aber eine Unmenge Geld. Aber da traut sich keiner ran. Die SPD vor allen Dingen deswegen nicht, weil sie das ja eigentlich im Wesentlichen ihre Politik ist. Und die Union möchte es sich mit der wachsenden Zahl von Rentnern nicht verscherzen. Übrigens ja natürlich auch die Altersgruppierung, die am intensivsten an Wahlen teilnimmt.
Ja, also wenn man sich die Wählerschaft der beiden großen Parteien oder was heißt große Parteien, also von CDU und SPD betrachtet, dann ist das eben vor allem die Rentner. Ja? Also sie haben ihre Wahlerfolge nach wie vor bei den älteren Kohorten. Das erklärt einmal diese Position. Zum anderen muss man aber auch dazu sagen, dass 48% eigentlich nicht viel sind. Also die Probleme bei 48% Haltelinie werden uns trotzdem ereilen. Aber an eine Rentenreform geht man eben seit langer Zeit nicht ran.
Ja, und das ist eben wirklich, Sie haben es beschrieben, Herr Kellert, sehr fatal. Weil wenn man in den Koalitionsvertrag schaut, da wird zum Beispiel darüber gesprochen, dass man sich künftig womöglich an einer Mondmission beteiligen möchte. Nichts dagegen, aber mir wäre es eigentlich wichtig, dass wir hier auf Erden einen echten Moonshot hinbekommen, nämlich mit dieser Rentenreform. Und die ist wie so viele dieser wichtigen Sozialreformsthemen in eine Kommission verlagert worden. Ja? Die Regierung startet eine regelrechte Kommissionitis mit 15 Kommissionen, die sich mit diversen Themen beschäftigen sollen. Dabei haben wir eigentlich gar kein Erkenntnisproblem mehr, sondern wir müssen eigentlich wirklich in die Umsetzung und in die Reform kommen.
Und bevor die Kritiker nämlich sofort wieder sagen, ja, ihr wollt das Regelaltersgrenze erweitern, nein. Niemand stellt das wirklich ernsthaft in Frage. Man kann zig Maßnahmen innerhalb des Rentensystems machen, bevor man an die 67 rangeht. Und da kommt leider wenig. Wir sprechen überhaupt nicht über eine Pensionsreform. Wir sprechen leider auch nicht über die Zuschüsse aus dem Steuerhaushalt, die in die Rente gehen, ob die eigentlich alle sein müssen. Wir sprechen nicht über eine echte Kapitaldeckung und nicht die kleine Frühstartrente für 16-Jährige. Wir sprechen nicht über eine verpflichtende Betriebsrente als echte zweite Säule. Es gibt so viele Maßnahmen, die man machen könnte, ohne dieses große Thema Rente mit 67, was sofort vom linken Lager dann immer kommt, überhaupt nur anzupacken. Und nichts davon macht diese Koalition. Aber wenn es diese Koalition nicht macht, dann wird es ja keine machen in den nächsten 10, 20 Jahren.
Wobei, würde ich sagen, dass diese Umstellung, wie Sie jetzt skizziert haben, Michael Bölker, natürlich zum Teil Jahrzehnte dauern wird.
Ja, wir könnten ja mal anfangen.
Ja, klar, natürlich.
Es wird von Jahr zu Jahr teurer.
Nur die Politik
denkt ja nicht in kürzeren Dimensionen. Ich würde auch Frau Merkel dafür kritisieren, nun ist sie nicht mehr im Amt. Jetzt müssen wir die aktuelle Bundesregierung eben kritisieren. Und die, von der hätte ich, zumal Friedrich Merz eigentlich all das sein Leben lang gesagt hat, was es braucht. Übrigens auch Lars Klingbeil weiß, dass es so nicht weitergeht. Man kann die 48% machen, man kann die 67 da lassen. Und da muss man aber auch mal wieder einen Nachholfaktor einbauen oder ähnliche Strukturreformen auch in der Formel machen, in der Rentenreformel. Aber die machen tatsächlich jetzt gerade nichts. Und das finde ich wirklich fatal.
Also das, was jetzt angekündigt worden ist, eine Rentenpolitik, davon kommt man ja eigentlich nicht mehr runter, jedenfalls in absehbarer Zeit. Oder man hat ein massives Glaubwürdigkeitsproblem.
Glaubwürdigkeitsproblem und Handlungsproblem bald. Also es wird jeden einholen, der jetzt nicht handelt.
Ja,
also
entweder hat man ein Handlungsproblem oder ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Ja. Ja. Also
Ja, und die Kommission, es ist doch erstaunlich, immer dann, wenn es wehtun würde, kommt eine Kommission, die darf frühestens 2027 Vorschläge machen. Das heißt, die wird dann 2028 im Superwahljahr etwas vorschlagen, was sich dann schwarz-rot traut, glaubt doch kein Mensch. Also in Wahrheit passiert gar nichts. Aber die Schuldenbremse wird natürlich 25 schon und die Mütterrente kommt 27. Da stehen überall klare Daten drin. Nur die Vorschläge dieser Kommission, die werden in dieser Legislatur, read my lips, niemals gesetzt.
Ja, und das Wichtige ist Verlässlichkeit im Rentensystem. Ja, also wir brauchen im Grunde genommen eine verlässliche und auch über die Regierungswechsel hinweg berechenbare Grundlage für die Ausgestaltung dieses Problems, das auch von der Nachfolgeregierung nicht in Frage gestellt wird.
Und Sie haben das ist das Problem. Idee, wie das.
Es gibt etliche Maßnahmen, die Herr Brücker schon angesprochen hat. Da haben natürlich einige gefehlt, die man natürlich, die zu dem ganzen Tableau dazugehören. Beitragsbemessungsgrenzen erhöhen, wurde neulich gesagt. Aber natürlich auch da halt die dann zur Kasse ziehen, die halt dann sehr hohe Einkommen haben, die halt sich dann aus den unterschiedlichen Sozialversicherungssystemen dann mehr oder weniger verabschieden, weil sie halt dann einen großen Teil des Einkommens nicht mit einbezahlen. Also da gibt es natürlich auch Verteilungsfragen und auch das Äquivalenzprinzip ist natürlich auch bei der Rente ein Thema, um quasi das zu stabilisieren und da auch natürlich eine Position drin oder ein System zu verfestigen, dass halt da nicht dann alle zum Beispiel durch die Frühstartrente wird jeder junge Mensch automatisch zum Kapitalmarktakteur, ob das klug ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das sozusagen per Default zu haben, ist ja schon erstmal ganz grundsätzlich eine problematische Frage aus meiner Sicht.
Sie sagen Äquivalenzprinzip, aber wenn Sie jetzt die Beitragsbemessungsgrenze erhöhen, von mir auf 10.000 Euro, heißt das ja auch, dass die Rentenansprüche sehr viel höher steigen.
Genau, das würde ja das Äquivalenzprinzip sagt, dass es halt dann steigt, aber da kann man auch natürlich Reformen vornehmen, sodass quasi der eingezahlte Euro bei dem Millioneneinkommen nicht zu einem ausgezahlten Euro in der Rente führt, dass man da natürlich, wenn man schon keine Steuerpolitik hat, die Reichen stärker zur Kasse bietet, kann man das natürlich
aber auch über Sozialbeiträge. Aber lieber Herr Kollege, wir machen das schon. Also das erstmal, jetzt wird neuerdings
jetzt gab es erstmal eine große Steuersenkung.
Erstmal das Umlagesystem soll jetzt ein Umverteilungsinstrument werden. Interessant. Also mehr Geld in ein marodes System ist die Lösung, die Sie vorschlagen. Der zweite Punkt ist, wir haben bereits eine Umverteilungskomponente, die nennt sich Steuerzuschuss. Wer zahlt denn die 120 Milliarden Euro in die gesetzliche Rente? Wahrscheinlich auch die Steuerzahler, die hohe Steuern zahlen. Also diese Umverteilungskomponente gibt es bereits. Und ich sage Ihnen eins, wenn dieses Sondervermögen in 12 Jahren ausläuft, wird dieser Bundeshaushalt aus 2 Elementen bestehen. Rentenzuschuss und Zins und Tilgung für unsere Schulden. Und was dann noch übrig bleibt an Gestaltungsmaßnahmen im Jahre 2037, werden die Kinder von den Politikern, die das jetzt entschlossen haben, werden das dann überlegen müssen, wie es geht. Davor habe ich eigentlich am meisten Sorge.
Welche Wahlversprechen vom 23. Februar dieses Jahres werden denn noch am Realitätscheck scheitern? Gibt es da noch mehr, was man jetzt Erwartungen erzeugt hat? Und jetzt kommt ja völlig überraschend, dass eigentlich kein Geld in der Kasse ist. Also,
eins, was ich schon mal sofort auch sehr viel darauf wetten würde, sind die 10% Einsparung beim Personal in der Bundesverwaltung, jedes Jahr 2%. Man hat ja jetzt schon gesehen, bei den Beauftragten, bei den Staatssekretären, das ist leider gar nicht geklappt. Und bei den Ministerien leider auch gar nicht. Weil an der eigenen will man ja dann doch nicht. Mal gucken, ob das, also das wäre ein Wahlversprechen, was garantiert nicht kommen wird. Wettet jemand dagegen? Nein.
Nein.
Gut. Bürokratieabbau ist ja auch eine Frage. So, ja, also ist bisher eigentlich immer gescheitert. Es ist die Frage, ob ein Querschnittsministerium die Wahlversprechen dort einlösen kann. Wenn man die Vorschläge, die dann vielleicht sinnvoll sein mögen, wieder zurückübersetzt in die Handlungslogik der anderen Ministerien. Da bin ich sehr gespannt, ob das mal ein Versuch ist, mit dem man etwas weiterkommt als bisher. Oder aber, ob die Regulierungsdichte so bleibt. Das wäre ein anderer Punkt. Und es sind ja auch viele schon gescheitert. Die Schuldenbremse war für mich eigentlich das Atemberaubende.
Ja, ich meine, Friedrich Merz hat ja, bevor er gewählt wurde, einen ganz zentralen Satz gesagt. Den hat er beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt. Ich habe ihn da beobachtet, hat er gesagt, jede Entscheidung, die er als Kanzler treffen wird, wird er daran messen, ob sie auf die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts einzahlt. Und genau das sehen wir ja bisher einfach nicht. Wir haben schon über Mütterrente gesprochen, über Gastrosteuersenkung gesprochen. Wir haben über die Probleme in der Rentenreform gesprochen. Also dieses Versprechen ist eben bisher auch gebrochen. gesprochen worden. Und die Frage ist eben, ob es dann im Herbst jetzt besser wird. Wir haben jetzt noch eine Sitzungswoche, dann ist bis zum 8. September Pause. Und dann im Herbst könnte es natürlich dann ein bisschen in die Crunch-Time gehen. Denn da müssen dann wirklich die Themen angepackt werden, um die es geht. Eigentlich sollte es gestern auch ums Bürgergeld gehen. Davon ist kein Wort erwähnt worden. Das möchte die Regierung ja in die neue Grundsicherung überführen. Es ist ja eben die Frage, wie das dann gestaltet werden wird.
Ja, das ist insofern etwas seltsam, weil ja eigentlich war ja angekündigt, man würde jetzt, das hat noch der alte Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil ja gesagt, der ja der Erfinder dieser Spiritus Rector dieses Bürgergeldes ist, das würde jetzt, die jährlichen Ausgaben würden von 42 auf 36 Milliarden sinken. Das hat zwar niemand nachgefragt, woher diese Zahlen kommen. Jetzt steigen sie ja von 42, glaube ich, auf so 47 Milliarden, manche sagen sogar schon 50 Milliarden. Dieses Bürgergeld war ja für die SPD durchaus ein Ärgernis. Ich glaube, es hat auch im Wahlkampf eine Rolle gespielt, und zwar zu Ungunsten der SPD und möglicherweise auch dafür gesorgt, dass Hubertus Heil sein Ministeramt nach der Wahl nicht behalten konnte. Was macht man jetzt damit? Ist groß angekündigt. Frau Bahr sagt, da kann nicht viel gespart werden. Macht euch mal gar keine Hoffnungen. Das ist ja ein Aufregerthema.
Das sieht ja Herr Klingbeil schon anders. Er hat ja ein Papier vorgelegt, wo 4,5 Milliarden Euro perspektivisch an jährlichen Einsparungen drin sind. Also natürlich, wenn man daran glaubt, dass das Bürgergeld ein aktivierendes Instrument sein sollte, beziehungsweise die Grundsicherung, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen, muss es zwangsläufig zur Einsparung finden. Wenn du daran nicht glaubst und wenn es eine Stillhalteprämie, eine Art Sozialhilfe ist für Menschen, die sich bitte nicht mehr beteiligen an diesem Leben, dann wird es natürlich immer weiter aufwachsen. Aber ich glaube an Ersteres, und Lars Klingbeil tut das auch und Bärbel Baas muss das auch. Und dann wird es zur Einsparung finden, wenn man natürlich versucht, diese Menschen schneller als bisher, nicht alle, nicht die sehr Kranken, die ohne Ausbildung, die seit Jahren da drin hängen. Das ist natürlich, da gibt es wirklich schwere Fälle. Aber es gibt eben auch Menschen, die man ein bisschen mehr aktivieren kann. Und jeder, der da rausgeht, zahlt doppelt ein, weil er weniger Sozialhilfe, Grundsicherung bekommt und gleichzeitig Steuern bezahlt in einem Job. Also insofern ist es wirklich alle Mühe wert.
Das war das Pferd da am Schwanz aufgezogen worden mit dem Bürgergeld?
Also die SPD hat davon ja überhaupt nicht profitiert. Also 74 Prozent war die letzte Zahl, die ich gesehen habe, bei Umfragen der Bevölkerung sind dagegen, dass man das Bürgergeld in dieser Form behält. Und davon ist die sozialdemokratische Klientel ein wesentlicher Anteil, weil man eben auch Leistungsgerechtigkeit im Blick hat. Also es liegt eigentlich im ureigenen Interesse der SPD, dieses Bürgergeld anzupacken.
Herr Scholle, jetzt kann man ja sagen, wenn das so schiefgelaufen ist, schädigt das ja auch etwas das Image des Sozialstaates. Denn wir haben ja eine Sozialstaatsverpflichtung. Der Staat kann sich den nicht entziehen, auch wenn es Politikerinnen und Politiker gibt, die das fordern. Aber es gibt eine starke Verpflichtung zum Sozialstaat. Und es fließt ja auch sehr viel Geld in diese sozialen Maßnahmen. Das irgendwie, ist da der Schuss nach hinten losgegangen?
Würde ich nicht sagen. Das Problem ist eher die Wirtschaftsauslastung, die sehr gering ist, auch die letzten Jahre schon sehr gering ist, weil das ist natürlich arbeitsmarktpolitisch die entscheidende Variable. Wie gut läuft die Wirtschaft? Wie viel Nachfrage nach Arbeitskräften gibt es? Und wie sind dann auch die Lohnentwicklung und damit auch die Anreize natürlich? Weil wir wissen ja, dass das Anreizsystem, die Grenzbelastung für Leute, die im Bürgergeld sind und dann zusätzlich verdienen, dass da ziemlich viel weggeht, dass das ein Problem ist. Und da muss man natürlich ran. Einerseits durch höhere Löhne im unteren Sektor. Das passiert jetzt durch die Mindestlohnerhöhung. Davon kann man natürlich auch von höheren Anreizen sehen. Aber man muss natürlich dann auch die Steuerbelastung und die Sozialabgabenbelastung am unteren Ende abflachen, sodass es einfach noch mehr Anreize gibt. Und genau das ist auch noch ein Punkt hinsichtlich der Wahlversprechen, auch im Koalitionsvertrag, der Koalitionsversprechen, die wahrscheinlich nicht eingehalten werden wird, ist eine Einkommensteuerreform für kleine und mittlere Einkommen. Auch bei kleinen Einkommen ist das jetzt nicht so relevant, weil die vor allem Sozialabgaben zahlen. Aber ich glaube, wenn es jetzt schon Finanzierungsprobleme gibt, dann ist eine Einkommensteuerentlastung in der Mitte der Gesellschaft ausgeschlossen in den nächsten Jahren, auch wenn sie im Koalitionsvertrag steht. Ja,
und unten musst du, Sie haben recht, und unten musst du an die Sozialabgaben ran, weil das ist das Hauptthema für kleine und mittlere Einkommen, sind die Sozialabgaben. Nichts mehr steht davon in dem Koalitionsvertrag. Wir hatten übrigens Jahre, wo in jedem Koalitionsvertrag stand, Ziel dieser Regierung ist es, die Lohnzusatzkosten auf 40% zu deckeln oder uns in das Ziel zu bewegen. Das ist in diesem Koalitionsvertrag erstmals nicht mehr drin. Das heißt, diese Regierung akzeptiert einfach, dass der Faktor Arbeit gerade für den Niedriglohnbereich immer teurer wird. Und das ist ein Problem. Das das ist das wahre Problem im Bürgergeld. Die Anreize, diesen Job da anzunehmen, und die gibt es übrigens, die Auslastung teile ich nicht. Gehen Sie mal in die Gastronomie. Schauen Sie mal, wie viele Ruhetage es da inzwischen unterhalb in der Woche gibt. Weil die keine Menschen mehr finden, die dafür arbeiten wollen. Im Einzelhandel. Es gibt natürlich auch in dem Niedriglohnbereich, wo Mindestlohn gezahlt wird, Jobs, die ein Arbeitsloser, der vielleicht wieder integriert werden möchte in die Gesellschaft, vielleicht auch mal annehmen sollte. Die gibt es überall. Und die sind leer und es machen Läden zu, weil sie kein Personal finden. Also ich glaube, es sind nicht nur Top-Jobs, die da draußen gesucht werden.
Nein, aber natürlich ist es schon so, dass diese Bürgergeldreform nur gelingen wird, wenn der Arbeitsmarkt auch entsprechend anzieht. Und im Moment sehen wir eben ja gegenteilige Signale. Wir werden jetzt demnächst wahrscheinlich erstmals wieder über die 3-Millionen-Grenze kommen. Und dazu sind vor allen Dingen Fachkräfte gesucht. 80% der gesuchten Arbeitskräfte sind Fachkräfte. Und 2/3 der Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger sind eben gering qualifiziert, haben keinen Abschluss. Es würde also darum gehen, dass man mehr qualifiziert weiterbildet, um dann besser die Menschen aus dem Bürgergeld.
Das ist ja aber jetzt das Bürger, genau, gerade das Szenario, man sagt, es eigentlich wird zu stark akzentuiert, nicht auf Vermittlung von Arbeitsplätzen, sondern auf Weiterbildung, Qualifikation, ohne zu wissen, ob das wirklich gelingt.
Ich sehe es auch ein bisschen anders. Also ich finde, es gibt beides. Sondern es gibt sehr viele hunderttausende offene Jobs im Niedriglohnbereich, wo die Qualifizierung, übrigens die Sprache zum Beispiel, auch nicht dramatisch. Wir wissen ja, dass in Berlin hier meistens Englisch gesprochen wird in der Gastronomie. Warum also auch nicht jemand dort vermitteln, der noch keinen Deutsch A1-Test hat? Und trotzdem gibt es natürlich händeringend den Fachkräftebedarf in den höheren. Also ich glaube, es gibt beides und da müssen wir einfach rein aktivieren.
Wir haben gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass möglicherweise der Koalition ein heißer Herbst bevorsteht. Bevor wir da jetzt konkret drüber reden, was das so heiß machen könnte, wie ist denn jetzt gerade der Zustand? Wie charakterfest, wie stabil ist diese Koalition mental? Jetzt mal von diesem kurzen Ausflug in den Ärger mit der Stromsteuer abgesehen. Wirkt sie stabil? Wirkt sie so, dass sie sich auch ihrer Sache sicher ist, dass sie auch selbstbewusst genug ist zu sagen, was immer jetzt kommt in den nächsten Monaten, und einfach wird das nicht, wir schaffen das?
Also soweit ich weiß, funktioniert zumindest die Achse Merz-Klingbeil. Sehr gut, verlässlich, vertraulich. Die Not schweißt die beiden natürlich auch ein bisschen zusammen. Der eine hat immer noch seine alten Merz-Fans, irgendwie in der Kritikecke stehen, die sagen, mehr Merz, das hätte ich nicht gedacht, dass du das alles machst. Und Klingbeil hat die Hälfte der SPD gegen sich, wie man jetzt weiß. Insofern, die beiden müssen miteinander funktionieren. Die Achse funktioniert auch, die arbeiten gut miteinander. So, dann gibt es ein Störfeuer, mal Fraktionen, mal Markus Söder, mal die SPD-Linke in der Russlandpolitik. Und das, wie gut diese Regierung funktionieren wird, hängt wirklich an diesen beiden.
Aber es ist ja interessant gewesen zu sehen, dass es jetzt eben vergangene Woche nicht gelungen ist. Gerade die Unionsstimmen, Henrik Wüst, der ja massiv ja dieses Thema der Nichtsenkung bei der Stromsteuer kritisiert hat, einzufangen. Das wäre durchaus auch eine Aufgabe gewesen von dem Kanzleramtschef von Thorsten Frey, der ja gestern gar nicht bei der Sitzung dabei gewesen ist.
Ein wichtigen Termin bei der Sparkasse.
Genau, da kann man sagen, Ländle first, Land second. Ich weiß nicht, ob das die richtige Prioritätensetzung ist.
Das ist so. Das ist auch ein Effekt, dass in der CDU-Spitze viele keine Regierungserfahrung haben und mit der Koordinierungsnotwendigkeit, die besteht, innerhalb der Koalition, aber auch zu den Ländern hin, einfach nicht vertraut gewesen sind. Also vielleicht gibt es einen Lerneffekt. Ich würde das erstmal positiv unterstellen wollen, dass das noch wird.
Ein anderer Versuch und Irrtum.
Und ein anderer Punkt vielleicht noch, nicht jede Auseinandersetzung ist gleich ein Vertrauensverlust oder ein Desaster. Es gibt 2 Parteien, die eine Koalition bilden, die verschiedene Positionen haben. Kompromiss gehört auch zur Demokratie dazu. Die sind nicht faul und man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen verabschieden immer von dem, wer verliert und wer gewinnt, sondern man muss akzeptieren, dass es in einer Gesellschaft, die so verschiedene Positionen hat, über die Parteien dann eben auch Versuche geben muss, diese verschiedenen Positionen in Regierungshandeln zu übersetzen. Und dass das nicht immer glatt geht, sondern dass es verschiedene Positionen gibt, das würde ich jetzt ehrlich gesagt auch als Politikwissenschaftlerin nicht so furchtbar dramatisch sehen.
Ja, da stimme ich Ihnen zu und ich stimme auch Michael Bröker zu, dass diese Achse im Moment gut funktioniert. Aber wir haben ja eben ja, das Wahlergebnis von Lars Klingbeil gesehen zum SPD-Parteivorsitzenden. Der steht natürlich jetzt gerade in den eigenen Reihen zunehmend unter Profilierungsdruck, was dann eben auch dazu führen könnte, dass diese ja, Achse womöglich wieder ins Ungleichgewicht gerät.
Womit wir beim heißen Herbst sind, ich kann mich erinnern, dass bevor er Kanzleramtsminister wurde, Thorsten Frey in einem Journalistengespräch gesagt hat, 2025 den Haushalt, das kriegen wir gut hin, aber der eigentliche Lackmustest ist der Haushalt 2026. Der wird jetzt nach der Sommerpause verhandelt. Wir haben das Stichwort ja schon gegeben mit dem SPD-Parteitag. Und dass dort Lars Klingbeil übers Knie gelegt worden ist. Was bedeutet das jetzt gerade in solchen Fragen, wenn es wirklich ans Eingemachte geht? Wie frei ist Lars Klingbeil noch in dieser Frage? Welchen Spielraum gesteht ihm Friedrich Merz zu, damit er also da nicht als Verlierer vom Platz geht bzw. die Reißleine zieht? Also was ist davon einerseits politisch inhaltlich zu erwarten? Auf der anderen Seite, wie sieht es dann tatsächlich innerhalb dieser Koalition aus, auch was die persönlichen Rivalitäten, Beziehungen angeht?
Das liegt im Interesse von Friedrich Merz, Lars Klingbeil bei der Stange zu halten und die SPD, denn es gibt keine Alternativen zu dieser Koalition, zumindest keine, die man haben möchte und die auch innerhalb der CDU vermittelbar wären. Deshalb gehe ich davon aus, dass es der SPD gelingen wird, ihre Interessen in den neuen Haushalt hinein zu verhandeln und dass beide Parteispitzen ihre Schwierigkeiten haben werden, das in die eigene Klientel hinein zu vermitteln. Sowohl in die CDU von Seiten von Friedrich Merz, die Kompromisse, aber eben auch Lars Klingbeil, der seine eigene Klientel überzeugen muss und auch Führungsfähigkeit beweisen muss in dieser Situation.
Ich wage mal die These, dass es leichter wird. 2026 werden wir wahrscheinlich, und viele Institute sagen, dass über 1% Wachstum haben, die Steuereinnahmen werden größer sein, als sie bisher geplant sind. Gleichzeitig hat diese Regierung in der mittelfristigen Finanzplanung ja bereits die Neuverschuldung für nächstes Jahr eingeplant, die auf ähnlichem hohen Niveau sein soll. Das heißt, sie gehen in der Schuldenpolitik an den gleichen Weg, haben aber eventuell mehr Steuereinnahmen, wenn die Wirtschaft anzieht. Und Lars Klingbeils Wahlergebnis, wenn wir mal ehrlich sind, die SPD wollte ihm so richtig einen mitgeben. Die wollte ihm sagen, so gehst du mit dieser Partei nicht um. Aber sie wissen alle, dass er da gerade unangefochten ist. Und insofern ist das Wahlergebnis, glaube ich, im Herbst kein Thema mehr.
Aber ich möchte noch mal ganz kurz, ich teile da durchaus deinen Optimismus in gewisser Weise, sehe aber trotzdem von außen Probleme, die eben noch sehr relevant werden können für diese Regierung. Denn wir haben jetzt am 9. Juli, am kommenden Mittwoch, die Entscheidung über die Zölle, die eben für die Exportnation Deutschland von ganz besonderer Bedeutung sind. Wenn es da keine Einigung gibt zwischen der EU und zwischen den USA und eben diese sehr hohen Zölle greifen, dann wird sich das auch eben stark auf dann ja die Regierung auswirken, auf die Entscheidung, die sie treffen muss. Und dazu haben wir die Ukraine. Da hat die USA gerade angekündigt, dass sie eben die Luftverteidigung ja nicht mehr in diesem Maße gewähren wollen. Das heißt, dass womöglich eben Deutschland als ja zweitgrößter NATO-Beitragszahler, als größte Volkswirtschaft der EU natürlich noch mehr dann in die Pflicht genommen werden könnte.
Diese Blackbox würde ja auch bedeuten, dass möglicherweise es auch Rückwirkungen hat eben auf andere politische Maßnahmen, also zum Beispiel die Sozialpolitik.
Ja, durchaus. Natürlich kann es dann auch, je nachdem, wie zum Beispiel auch die NATO-Kriterien, wann die dann konkret eingehalten werden, und das ist jetzt im nächsten Jahr für den nächsten Haushalt noch nicht so relevant, aber Herr Brücker hat es angesprochen, dass natürlich daraus aus den Verteidigungsschulden auch Zinszahlungen folgen, die jetzt noch im Haushalt stattfinden und die natürlich dann auch Druck machen und andere Ausgaben erstmal zur Disposition stellen. Das ist auf jeden Fall mittelfristig noch ein anderes Thema, also die Verteidigungsfrage. Zölle, auch natürlich sehr relevant, auch glaube ich bis zum Herbst noch. Das kann noch den ganzen Sommer, die ganze Haushaltsplanung komplett verändern. Meine These wäre aber, dass die SPD nicht probiert, sich über Haushaltserfolge zu profilieren in der nächsten Zeit, sondern vor allem einerseits über die Mindestlohneinigung, die jetzt im Haushalt eher eine niedrigere Rolle spielt, aber vor allem durch das Bundestariftreuegesetz, was ja auch noch geplant ist und was für die SPD natürlich ein Kernanliegen ist, dass bei staatlichen Ausschreibungen nur tarifgebundene Unternehmen genommen werden sollen. Es ist auch ökonomisch total sinnvoll, weil wer kriegt den Zuschlag jetzt gerade? Wer unter sonst gleichen Bedingungen ist es das Unternehmen, das die Löhne drückt. Das ist natürlich marktwirtschaftlich. Da soll natürlich das innovativste Unternehmen und nicht das Unternehmen, das die Löhne am meisten drückt, genommen werden. Ich glaube, darüber wird sich die SPD das jetzt schnell anschieben und dann in den nächsten Jahren profilieren, anstatt über Erfolge im Haushalt.
Aber Herr Scholle, das ist ja schon wieder eigentlich die nächste wirtschaftspolitische Sünde, auf die man verzichten sollte. Denn das ist ein wahnsinniges Bürokratiemonster. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es dieses Tariftreuegesetz schon. Und fragen Sie mal da die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, dass das nicht funktioniert. Und es trägt auch übrigens gar nicht dazu bei, dass unbedingt die Tariftreue erhöht wird. Also das ist eigentlich etwas, was man noch mal überdenken sollte. Gerade dann, wenn man eigentlich den Staat schlanker und schneller machen will.
Gut, andererseits ist das natürlich eine wichtige sozialpolitische Komponente, die da eine Rolle spielt. Also da sind jetzt hier soziale Absicherung auf der einen und Bürokratie auf der anderen sozusagen im Gegensatz. Ich wollte noch ganz kurz zu den, was das Verhältnis zwischen Union und SPD in der Koalition angeht. Das heißt also, wenn wir jetzt auch, was Michael Bröker gesagt hat, dass Merz auch Rücksicht nimmt auf die Situation der SPD auf Klingbeil. Das heißt, die Union würde dann auf eine Kahlschlagpolitik in Sachen Migration und Klimaschutz verzichten.
Ich glaube, das sind jetzt nicht meine Expertisebereiche, aber ich glaube jetzt bei der Migrationsfrage zum Beispiel, auch bei dem Familiennachzug, da hat man ja gehört, dass sich die SPD-Abgeordneten nach der Abstimmung weinend in den Armen lagen. Ich glaube, dass viel mehr als das geht da nicht, was da unabhängig von der Sache da passieren kann. Ich glaube, da ist schon ein Tiefpunkt erreicht und ich glaube nicht, dass das noch viel weiter geht, weil sonst gibt es halt dann einige Leute, die halt dann nicht mehr mit der Fraktion stimmen und dann ist die Mehrheit auch ganz schnell dahin, glaube ich. Das wäre meine These. Und die Frage ist ja aber viel eher, wie kann die SPD Vertrauen zurückgewinnen? Weil das ist ja qua Wahlergebnis, muss sie das ja tun. Die CDU hat ja eine relativ privilegierte Situation, darf einfach kein Vertrauen verlieren mit ihren um die 30%. Und wie die SPD das machen will, das ist für mich wirklich ein großes Fragezeichen, weil es halt
da eigentlich eine Antwort und die ist in den Sonntagsreden von Lars Klingbeil immer zu hören, die arbeitende Mitte. Und wenn du jetzt an die arbeitende Mitte rangehst, ja, und das ist eigentlich ganz einfach. Hier ist das Brutto, hier ist das Netto. Die haben ein Mietproblem, ein Drittel des Lohns geht für die Miete raus, die haben ein Energiekostenproblem, da sind sie dran und sie haben ein Sozialversicherungsproblem, nämlich die Lohnzusatzkosten. Also müsste diese Sozialdemokratie irgendwann mal anfangen zu überlegen, ob es im Sozialstaat tatsächlich, und ich meine keine Kürzungen, sondern Effizienzen gibt, dass man Leistungen zusammenlegt, dass man vielleicht schneller, einfacher, digitaler Anträge schafft, dass vielleicht am Ende sogar wie beim Wohngeld ja auch passiert, mehr das beantragen, aber sie verstehen es vielleicht mal wenigstens. Also und natürlich Gesundheitsleistungen. Also niemand diskutiert in diesem Land darüber, ob wir uns das teuerste Gesundheitssystem der Welt bei nicht besseren Ergebnissen eigentlich noch leisten können. Ich wünschte mir einen Schröder-Moment bei Lars Klingbeil. Ich meine das wirklich so im Ernst, weil er am Ende nur in der Mitte gewinnen kann. Die Arbeiterpartei in Deutschland ist die AfD. Laut Bundestagswahl 38%. Entschuldigung, das will keiner, aber es ist so. Vielleicht wird sie die neue Arbeiterpartei in diesem Land mal wieder die SPD. Und dann muss sie an die Belastungen der Arbeiter ran.
Und sie hat gute Voraussetzungen, weil sie im Großen und Ganzen die Ressorts zur Verfügung hat, genau, mit denen sie gestalten kann.
Finanzen, also Arbeit.
Bauen, ja. Justiz, es gibt keinen Konflikt mehr zwischen Justiz und Bauen. Also man kann eigentlich schon gestalten.
Ja, absolut.
Ja. Das heißt, steht die SPD sich vielleicht da manchmal auch selbst im Weg?
Sie traut sich nicht.
Gerade, aber vielleicht auch daran, dass sie sagt, sie will soziale Sicherheit herstellen, sie will sozialen Schutz herstellen. Das geht oft nur mit Bürokratie und mit Schutzmaßnahmen. Da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz.
Ja, nicht unbedingt. Also wenn man den Bausektor betrachtet, dann ist die Entbürokratisierung und die Vereinfachung von Bauverfahren zur Schaffung von Mietwohnungsraum eigentlich eine Voraussetzung. Das hat in der vergangenen Legislaturperiode nicht geklappt, weil FDP und SPD nicht an einem Strang gezogen haben. Jetzt geht das. Jetzt kann man das machen. Es gibt Versuche, es gibt die Debatte darüber, aber man muss sie jetzt umsetzen.
Sie sind sicher, wenn ich das jetzt richtig so noch in Erinnerung habe, aus den letzten Minuten doch guter Dinge, dass die Koalition einigermaßen stabil agiert. Das heißt, die Frage, dass die Gefahr besteht, dass sie in nächster Zeit ihre Vorsätze verliert und wie die Ampel enden wird, stellt sich nicht. Nee, das wäre Kamikaze, Himmelfahrtskommando.
Ja, also davon sind wir wirklich weit entfernt.
Ja, ich meine, wir haben ja noch nicht mal die 100 Tage erreicht. Wir sind jetzt bei Tag 58. Wir haben jetzt so ein leichtes Knirschen gesehen im Koalitionsausschuss. Aber gerade eben, weil der Druck von außen größer wird, führt es vielleicht dazu, dass eben dann man im Inneren dann auch stärker und enger, vertrauensvoller hoffentlich auch dann nochmal wieder zusammenarbeitet.
Sitzt den Parteien die Ampelerfahrung im Nacken?
Sicherlich. Ich glaube schon, dass das eine prägende Erfahrung war, die noch eine Weile vorhalten wird.
Ich würde noch ergänzen, dass wahrscheinlich ein Frühindikator, ohne Politikwissenschaftler zu sein, aber wenn sich die Umfragen nicht ändern, grundsätzlich, dass es da auch wenig Fliehkräfte in der Koalition gibt, weil wer hat dann Interesse daran, von SPD-Seite bei 15% aus der Koalition zu gehen, da Vertrauen zurückzugewinnen, das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Und von der CDU ist das wahrscheinlich dann auch, da gibt es dann wahrscheinlich eher die Interessen quasi, das Wahlergebnis noch auszubauen, wenn das noch steigen würde. Aber das halte ich auch für unwahrscheinlich, dass das jetzt kurzfristig passiert.
Wollen Sie ja erreichen, denn Sie wollen ja zusammen über 50% kommen, müssen das wahrscheinlich auch schaffen als politisch gestaltende Macht. Viele Sachen sind ja, Stichwort Zweidrittelmehrheit, ja gar nicht mehr möglich. Ohne andere, mit denen man sich ja eigentlich gar nicht so richtig versteht, mit denen man auch eigentlich nicht kooperieren will. Ja?
Das wird auch noch sehr spannend, weil die Union gerade versucht, wie bekommen wir eine mögliche Änderung bei der Schuldenbremse auf irgendwie Verordnungswege, Klammer auf, wir gehen nicht wirklich ans Grundgesetz ran, sondern schaffen andere Wege, die vielleicht die Konjunkturkomponente noch mal ranzugehen, ohne dass man mit den Linken reden muss. Also ich glaube, was das Land betrifft und die Stabilität der Regierung, werden wir einen ruhigen Sommer haben und im Herbst gibt es dann ein paar neue Themen, aber Chaos ist gerade nicht.
Gut, wenn es neue Themen im Herbst gibt, beruhigt das die Redaktion der Phoenix-Runde. Dann haben wir noch viele Themen, die wir besprechen, und vielleicht auch mit Ihnen. Ich bedanke mich bei Sonja Alvarez, bei Sabine Kropp, bei Lukas Scholle und bei Michael Bröker. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, nächstes Phoenix-Gespräch-Format am Montag, 22.15 Uhr unter den Linden. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Tina Dauster und da geht es auch heute noch mal um den Koalitionsausschuss. Bleiben Sie bei uns.